Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
In der Stadt Salzburg gibt es ein rot-dunkelrotes Duell um den Bürgermeistersessel. Und was bedeutet die Gemeinde- und Bürgermeisterwahl in Salzburg für das Superwahljahr? Darüber diskutieren wir im Politik-Podcast von Profil Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo, herzlich willkommen.
Und Moritz Ablinger. Hallo Moritz.
Hallo.
Gernot, vielleicht ich würde gerne mit dir beginnen. Wie konnte eine kommunistische Partei in einer vermeintlich bürgerlichen Stadt wie Salzburg so ein erfolgreiches Ergebnis einfahren?
Vermeintlich ist ein wichtiges Wort. Entgegen dem Klischee ist Salzburg keine bürgerliche Stadt. Seit Kriegsende war die SPÖ stets stärkste Partei bei Gemeinderatswahlen in der Landeshauptstadt, mit einer Ausnahme 2019. Da war die ÖVP die stärkste Partei. Warum? Es war der Sebastian-Kurz-Effekt. Man kann also sagen, die ÖVP ist jetzt wieder dort, wo sie vor Sebastian Kurz, wo sie 2014 war, nämlich bei 20,8%. Allerdings, die SPÖ, die stärkste Partei, hat auch das schlechteste Ergebnis ihrer Parteiengeschichte eingefahren mit 25,6%. Warum hat die KPÖ 23,23%, das ist wirklich eine sensationelle Leistung eigentlich, zweitstärkste Partei? Nun, das sind natürlich in erster Linie Proteststimmen. Der Spitzenkandidat Kai Michael Dankl setzte vor allem auf das Thema Wohnen. Das brennt den Leuten wirklich unter den Fingern. Das wurde übersehen oder auch ignoriert von den anderen Parteien. Und darum gelang es ihnen, so viele Proteststimmen auf die KPÖ zu vereinen. Allerdings, muss man sofort dazu sagen, viel hängt auch einfach an seiner Person. Wir wissen, die Politik ist immer personalisierter und Kai Michael Dankl ist sehr eloquent, ein sehr gutes Auftreten und daher auch einen entsprechenden Erfolg eingefahren. Also Proteststimmung einerseits und andererseits ein überzeugender Spitzenkandidat und zum Dritten wirklich schwache Parteien, vor allem die Salzburger Volkspartei.
Aber KPÖ-Spitzenkandidat Dankl hat ja bereits bei der Landtagswahl ja mit diesem Thema leistbaren Wohnen gepunktet. Ist das jetzt vor allem auch ein Thema, das immer mehr Menschen betrifft?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch, er beschreibt das auch immer so, dass es zunehmend Familien auch betrifft, die ein durchschnittliches oder zumindest nur leicht unterdurchschnittliches Einkommen haben, dass die Probleme gerade in urbanen Ballungszentren wie Salzburg eins ist oder besonders in Salzburg eines ist, dass das denen Probleme bereitet. Allerdings, die KPÖ hat ja auch in zwei anderen Gemeinden kandidiert und hat sowohl in Hallein als auch in Waldsitzenheim den Einzug in den Gemeinderat geschafft und ich glaube in Waldsitzenheim über 8% auch bekommen. Mhm. Also ich glaube, es ist nicht nur man kann es nicht nur auf dieses Mietthema reduzieren, sondern auch auf so eine, glaube ich, ganz allgemeine Proteststimmung oder so vielleicht eine Unzufriedenheit mit den Großparteien.
Ich glaube, da hat der Moritz absolut den Punkt getroffen. Einerseits die Unzufriedenheit und ich möchte es auch noch ergänzen, um so eine Sehnsucht nach etwas Neuem. Also Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation, du hast es gesagt, also wenn sich auch eine Mittelschichtsfamilie, und ich kenne ein Beispiel, eine Richterin und ihr Mann Unternehmer in der Stadt Salzburg, die können sich keine 80 Quadratmeter Wohnung leisten in der Stadt und müssen irgendwo hinausziehen und auch dort bekommen sie kein kleines Häuschen, sondern auch nur so eine Wohnung. Also wirklich, das Wohnen ist wirklich ein großes Problem. Proteststimmung und die Lust an etwas Neuem. Also das ist ja nicht nur die KPÖ in Salzburg, sondern so könnte man sich auch die Bierpartei auf Bundesebene erklären. Die Leute wollen neue Gesichter und haben so eine unglaublich Protesthaltung gegenüber allen arrivierten Kräften. Das hat ja auch der SPÖ geschadet oder schadet ihr. Der gelang es halt, ihre Stammwähler hier zu halten diesmal.
Ich meine, eine andere Protestpartei, die FPÖ, die kommt hinter den Grünen ja nur auf Platz 5. Das ist ja auch eine der Überraschungen dieser Wahlen. Heißt das jetzt im Umkehrschluss auch, dass die Protest- oder auch potenziellen Nichtwählerinnen auch nach links gehen, wenn das Angebot stimmt?
Das würde ich schon sagen. Also Kai Michael Dankl ist es gelungen, hier ein Angebot zu machen, das gegriffen hat. Vor allem natürlich bei jenen Protestwählern, die nicht so auf dieses unter Anführungszeichen Ausländerthema fixiert sind. Warum war er erfolgreicher als der FPÖ-Kandidat Paul Dürnberger? Er war bekannt. Mhm. Den FPÖ-Spitzenkandidaten, der kommt aus der Parteijugend, den kannte niemand. Das ist auch klar, in einer personalisierten wie wir vorher beschrieben haben, Politik wird so jemand nicht realisieren. Es gibt so eine alte These zur FPÖ, nämlich egal welcher Spitzenkandidat vorne steht, die FPÖ gewinnt automatisch angesichts der Themenlage wie Teuerung, Ukraine-Krieg, Nachwehen von Corona, Zuwanderung. Aber offenbar ist es nicht so. Also mit einem stärkeren Kandidaten wäre für die FPÖ mehr drinnen gewesen. Bei der Landtagswahl vor einem Jahr erreichte die FPÖ mit Marlene Swatzek, einer starken Kandidatin, erreichte die FPÖ über 18%. Also da wäre mehr möglich gewesen, vor allem angesichts einer schwächelnden Volkspartei. Salzburg war für die FPÖ ein Dämpfer, nämlich nur fünftstärkste Partei zu werden hinter den Grünen. Das ist eigentlich eine Schande. Aus FPÖ-Sicht.
Vielleicht, wenn wir noch kurz bei der KPÖ auch bleiben. In Graz gibt es ja mit LKK bereits seit 2021 eine KPÖ-Bürgermeisterin. Gibt es da auch Parallelen, die man ziehen kann? Oder ist das quasi nur einer Persönlichkeitswahl geschuldet?
Nein, ich glaube schon, dass es Parallelen gibt. Also es ist eben das Wohnthema, das die KPÖ in Graz seit Jahrzehnten bedient, ein sehr große Ähnlichkeit. Es ist auch eben dieser Gehaltsverzicht, der bei der KPÖ quasi programmatisch schon dazugehört, dass alles, was über einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn liegt, gespendet wird. Auch das wird in Graz wie in Salzburg praktiziert. Und ich glaube, ja, man hat sie sehr genau angeschaut, was die KPÖ Graz so erfolgreich macht und versucht, das jetzt zu kopieren. In Salzburg ist es sehr gut aufgegangen und ich würde auch sagen, dass der Kai Michael Dankl so gewisse Ähnlichkeiten zur LKK hat. Also das ist eben kein so ein irgendwie aggressiv-angriffiges Auftreten, sondern ein eher zurückhaltendes, man könnte fast sagen, versöhnliches. Also der ist jetzt kein Großmaul, jetzt unter Anführungszeichen, sondern vor allem eben durch seine Zurückhaltung und seine fast schon auffallend leise Stimme.
Mhm. Das ist eine gute Beobachtung, das haben die beiden gemeinsam, auch die Bürgermeisterin in Graz ist nicht aggressiv und macht nicht so eine Agro-Propaganda oder Agro-Rhetorik wie andere. Es gibt halt einen Unterschied, die Bürgermeisterin K. ist tatsächlich eine in der dunkelroten Wolle gefärbte Kommunistin, wohingegen Kai Michael Dankl ja ursprünglich von den Grünen kommt und von der grünen Jugend dort ausgetreten ist, bevor er ausgeschlossen wurde und dann die KPÖ vor einigen Jahren für sich entdeckt hat. Die Frage ist ja nach wie vor, warum nennt sich jemand wie er, der links ist, pronunziert links, dazu steht, eigentlich Kommunist? Hast du deine Erklärung?
Ja, ich meine, er hat gestern in der ZIP 2 ja mit den stolzen Wurzeln der KPÖ, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus liegen, begründet. Ich glaube, das ist ein Teil davon und natürlich spart man sich massive innerparteiliche Querelen, weil es, wie du gerade angedeutet hast, ja, es gibt in der KPÖ so ein altes Reservoir an Funktionären, gerade in der Steiermark, die sehr stark auf diesen Namen beharren, die sie auch in gewisser Weise in dieser Tradition sehen. Und da, also angenommen, jemand würde vorschlagen, diesen Namen abzulegen, es sicher zu massiven Verwerfungen kommen würde. Und ich glaube, der pragmatische Zugang ist jetzt der aktuell praktiziert wird.
Man könnte auch sagen, Kai Michael Dankl ist in Wahrheit gar kein Kommunist, sondern er begeht einen gewissen Etikettenschwindel. Obwohl es ja interessant ist, dass der Begriff Kommunismus so überhaupt keine negativen Emotionen mehr bewirkt beim Publikum. Aber vielleicht ist das eben, weil der Fall des Ostblocks doch jetzt schon einige Jahrzehnte her ist.
Ich meine, das war auch eine meiner Fragen, ob quasi mit einem anderen Namen nicht noch mehr Potenzial da wäre.
Ich glaube eigentlich nicht. Also offenbar verschreckt das Kommunist, das K-Wort verschreckt offenbar die Wähler nicht mehr, außer halt ältere Bürgerliche, aber auch ältere Sozialdemokraten, die damit noch ein Problem haben. Wer den eisernen Vorhang noch in Erinnerung hat, so wie ich, den reißt schon immer ein wenig. Wenn man überlegt, die Grenze zur Tschechoslowakei damals, zu Ungarn, wie viele Leute dort ja beim Versuch, zu uns zu flüchten, gestorben sind, der Ungarnaufstand 1968, der Prager Frühling. Also das ist schon noch etwas in meiner Generation, das ist noch vorhanden. Aber natürlich muss man sagen, damit hat natürlich Kai Michael Dankl nichts am Hut. Also er wurde oft gefragt, was er über den Kommunismus, über den Ostblock denkt. Und er hat sich da schon immer sehr glaubwürdig distanziert, auch was gewisse eine Putin-Affinität in der steirischen KPÖ betrifft und der Umgang mit den Sanktionen, die die Frau Bürgermeisterin K. lehnt diese Sanktionen gegen Russland ab. Da ist die KPÖ Plus in Salzburg anders. Also da ist er schon eher nicht auf KPÖ-Linie der früheren Kommunisten. Dennoch, er nennt sich so und er sieht darin kein Problem, aber offenbar die Wähler auch nicht. Wobei man muss jetzt mal warten, wie es bei den Nationalratswahlen im Herbst ausschaut.
Danke für das Stichwort, Gernot. Die werden ja auch antreten, im Herbst finden die statt. Lassen oder können sich quasi diese kommunalen Erfolge auch auf die Bundesebene übertragen? Ist das möglich?
Also in dieser Form, in dieser Dimension auf alle Fälle nicht. Also das ist völlig unvorstellbar. Ich glaube, die letzten Umfragen sehen die KPÖ so zwischen 2-4%, eben einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger. Im Bereich des Vorstellbaren ist es auf alle Fälle. Es ist nur eben auch so, dass anders wie in Graz und anders wie in Salzburg zuletzt, das, also irgendwie etablierte, beliebte Spitzenkandidatinnen, und, also die LGK und den Kai-Michael Dankl als Spitzenkandidat ihnen gegeben hat. Im Bundes ist nicht so das Spitzenkandidat. Der Tobias Schweiger, der ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt ist und wo es auch überhaupt keine Überlegungen gab, die anderen beiden da ins Rennen zu schicken. Und ich glaube, umso schwieriger wird es. Und was natürlich auch eine große Stärke der KPÖ in diesen beiden Städten war, sie waren vor Ort und haben, sie sind ihnen eben sehr gut gelungen, da mit Leuten zu reden, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist im gesamten Bundesgebiet natürlich sehr viel schwieriger. Das heißt, der Anspruch oder das Ziel ist sicher, da den Einzug in den Nationalrat zu schaffen. Wie realistisch das ist, ist aktuell, glaube ich, noch sehr schwer zu beantworten. Es stehen auf alle Fälle, das glaube ich, kann man konstatieren, die Zeichen so gut wie seit, ich glaube, wann sind die Kommunisten aus dem Nationalrat ausgeschieden, nach der Wahl 1949, glaube ich. Also das wäre schon eine Sensation, wenn das gelänge.
Also ich traue mir die Vorhersage zu und ich hoffe, falls ich falsch liege, erinnert sich daran niemand, dass es den Kommunisten nicht gelingen wird, in den Nationalrat zu kommen. Wir hatten in Salzburg jetzt eine strukturell linke Mehrheit in der Stadt aus SPÖ, KPÖ und der Grünen Bürgerliste. Das hat ungefähr 60%. Bürgerliste ist natürlich nicht so links in Salzburg wie die Grünen vielleicht auf Bundesebene. Aber in Österreich, im gesamten Bundesgebiet, haben wir nach wie vor strukturell eher eine rechte Mehrheit aus ÖVP und FPÖ. Plus auf dem Land haben die Kommunisten nicht so realisiert. Moritz hat es angesprochen, in Salzburg war das Ergebnis gut, in Hallein war es auch sehr gut. Hallein, eine traditionelle SPÖ-dominierte Stadt. Die Struktur im Bundesgebiet ist eine andere und die Konkurrenz ist halt auch eine andere. Und vorher wurde schon angesprochen von uns Dominik Vlatzny,
Bierpartei,
der hat schon, dank des Bundespräsidentschaftswahlkampfs, der hat seine Prominenz. Und Prominenz ist für Kleinparteien einfach alles. Und ich verstehe da sogar zum Beispiel, wenn die Kommunisten da ein bisschen hadern würden, weil jetzt, man muss ja ihre Ideologie nicht mögen, aber man kann ihnen konzidieren, dass sie sich sehr mit Politik auseinandersetzen, dass sie Konzepte schreiben, dass sie Ideen haben über Wirtschaftspolitik, über Sozialpolitik, die ich alle für ein bisschen seltsam halte persönlich, aber sie haben Ideen. Wohingegen Dominik Vlasny ja, gut, auf Ebene in Wien machen sie schon ein bisschen was, aber sein richtig großes Parteiprogramm habe ich von ihm nicht gesehen. Also das ist sozusagen kein Showkandidat, aber doch sehr viel Marketing und PR. Und wäre ich eine Kleinpartei, zum Beispiel auch wie die Grünen und die Neos, dann würde ich ein bisschen verzweifeln, dass jemand aus dem Stand in den Umfragen bei 8-9% liegt, der eigentlich nicht mehr hat als seine Musik und das Turbo-Bier.
Vielleicht wollen wir jetzt nochmal zur SPÖ zurückspringen. Gernot, du hast es eh schon erwähnt. Die hat mit Bernhard Auinger nach 5 Jahren den ersten Platz zurückgeholt, zwar mit dem schlechtesten Ergebnis, aber immerhin. Was schätzt ihr, wird er sich jetzt in der Stichwahl durchsetzen können gegen den KPÖ-Herausforderer Kai-Michael Dankl?
Ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Jeder Experte, sowohl aktive Politiker als auch Demoskopen halten sich zurück momentan, weil so überhaupt nicht vorhersehbar ist. Würde ich tippen müssen, würde ich auf Auinger tippen. Warum? Er hat doch die inhaltlichere Breite. Er wird nicht nur wahrgenommen wegen des Wohnthemas. Er hat auch ein Wirtschaftskonzept. Er ist auch schon bekannt, man weiß, wofür er steht in der Stadt und er hat die Unterstützung, die FPÖ hat sich indirekt schon für ihn ausgesprochen, die Volkspartei hat sich indirekt dafür ausgesprochen, ihn zu wählen. Mhm. Die große Unbekannte ist, was kann Kai Michael Dankl noch abschöpfen? Mhm. Wir wissen, dass er in bürgerliche Milieus hineinstrahlt. Gehen diese jetzt zur Wahl, zum Beispiel ehemalige ÖVP-Wähler oder Wähler der Neos oder auch Wähler der Bürgerliste, gehen die jetzt noch einmal zur Wahl und geben dann ihm eine Stimme oder bleiben die zu Hause? Mhm. Das kann, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt niemand vorhersehen, aber dann hätte er eine realistische Chance, Bürgermeister in Salzburg zu werden.
Das heißt, die Wahlbeteiligung spielt eine große Rolle diesmal.
Die Mobilisierung. Ja. Wer mobilisiert denn noch einmal Leute oder hat er mit den jetzigen Vorzugsstimmen schon sein ganzes Potenzial ausgeschöpft, weil jeder, der ihn will, ist dorthin gegangen? Und oder gibt es da noch mehr? Ich würde eher glauben, das größere Potenzial für zusätzliche Stimmen liegt noch bei Bernhard Auinger.
Was bedeutet dieses Ergebnis, dieser nicht sehr berühmte erste Platz, sage ich jetzt einmal, eigentlich für die Bundes-SPÖ und ihren Parteichef Andreas Babler?
Die Bundes-SPÖ wird dieses Ergebnis ganz genau studieren. Sie können sich natürlich freuen, weil Auinger, die SPÖ in Salzburg, hat wieder den ersten Platz. Das ist nicht nichts, ne? Das ist schon ein Erfolg. Darauf können Sie pochen. Wir sind die stärkste Partei und aus. Wenn Sie dann in 2 Wochen auch noch den Bürgermeister zurückgewinnen, den Sie so lange hatten in Salzburg, dann ist der Erfolg komplett. Ja, haben Sie eine zweite große Medaille gewonnen. Allerdings müssen Sie schon auch schauen, dass es da quasi links von Ihnen eine starke Konkurrenz gibt. Und wie geht man damit um? Ich glaube, bisher gelang es Andreas Babler, und das ist etwas, was ihm innerparteilich angerechnet wird, die Drainage linker Stimmen aus der SPÖ nach links zu verhindern. Also die Partei ist nicht ausgeronnen nach links, wie man vermuten könnte, noch. Also auf Basis der jetzigen Umfragen. Allerdings hat er das erkauft mit einer sehr strengen, sehr aggressiven, klassenkämpferischen Rhetorik. Das Lustige ist ja, dass Andreas Babler eigentlich klassenkämpferischer klingt als Kai Michael Dankl in Salzburg. Damit verschreckt Babler vielleicht aber auch bürgerliche Wähler, die er bräuchte für eine Mehrheit, nämlich genau solche bürgerlichen Wähler, die jetzt Kai Michael Dankl in der Stadt Salzburg gewählt haben.
Das Interessante an dem finde ich dennoch, dass es ja auch in der SPÖ immer wieder diese Stimmen gegeben hat. Man kann mit so linken Forderungen, wie sie der Babler oder Andreas Babler eingebracht hat, nicht punkten, nicht reüssieren. In gewisser Weise ist das Wahlergebnis in Salzburg, und wie gesagt, es ist natürlich nur Salzburg und nicht das Bundesgebiet, aber da ist es schon interessant. Also wenn zum Beispiel nicht einmal das K-Wort, also der Kommunismus, verschreckt, dann stellt sich, finde ich, schon die Frage, ist das tatsächlich so? Sind diese alten Gewissheiten, mit was man punkten kann und mit was nicht, sind die noch aktuell oder eventuell doch überholt? Und ich glaube, das ist eine Frage, die man in den nächsten Monaten, ja, die man sich noch oft stellen wird und wo man danach eine Antwort haben wird.
Vielleicht noch kurz zur ÖVP, die ist ja, wie bereits gesagt, in der Stadt Salzburg auf den 3. Platz zurückgefallen. Im Land Salzburg bleibt sie die dominante Bürgermeisterpartei. Ist jetzt quasi dieser Sebastian-Kurz-Bonus, den es vor 5 Jahren noch gab, endgültig aufgebraucht?
Der ist sicher aufgebraucht. Wir werden das auch bei der Nationalratswahl sehen, dass viele Sebastian-Kurz-Wähler, die vielleicht nie die ÖVP vorher gewählt haben und dann Kurz wählten, dass die wieder weg sind. Im Gegenteil, es ist jetzt offenbar ein Sebastian-Kurz-Malus geworden. Den hat man jetzt vielleicht in Salzburg noch nicht so gesehen, aber den wird man wahrscheinlich im Herbst feststellen. Im Land Salzburg hat die ÖVP allerdings auch einige Bürgermeister verloren. Sie bleibt die stärkste Partei, wird am Ende nach der Stichwahl auf 90 Bürgermeister kommen. Allerdings ist diese Diskrepanz zwischen Stadt und Land jetzt wieder offensichtlich. Also die ÖVP stellt in den Landeshauptstädten nur noch einen einzigen Bürgermeister, nämlich in Eisenstadt. Sie kann nicht punkten in den großen Städten, auch außerhalb der Landeshauptstädte. Nur in Bregenz war sie, glaube ich, stärkste Partei bei den letzten Gemeinderatswahlen. Die ÖVP ist in der Stadt wieder dezimiert auf ihre Kernschichten aus Beamten, aus Gewerbetreibenden, und sie ist eigentlich wieder eine Landpartei. Und da muss man an eines erinnern, das hat schon Wolfgang Schüssel gesagt, ohne gute Ergebnisse in den Städten wird die ÖVP nicht den Bundeskanzler stellen. Aber mittlerweile, momentan ist es wieder eine Landpartei. Wäre ich Karl Nehammer oder einer seiner Berater, würde ich mir Sorgen machen.
Jetzt stehen wir noch am Anfang eines Superwahljahres. Als nächstes kommt Innsbruck, im Juni kommt auch noch die EU-Wahl, dann natürlich im Herbst die Nationalratswahl. Hat sich jetzt von den Vorzeichen auch quasi ein Jahr führen die Freiheitlichen bereits in den Umfragen klar voran. Haben sich jetzt durch diese Wahl, durch diese erste Wahl die Anzeichen irgendwie verändert für dieses Wahljahr?
Ich glaube, das darf man nicht überbewerten. Also ich meine, die Umfragen sind seit Monaten konstant. Es ist jetzt so, dass auch die FPÖ stagniert, aber sie stagniert bei 30% und bei doch einem veritablen Vorsprung auf SPÖ und ÖVP. Und ja, es ist dann immer nur eine Gemeinderatswahl. Ich glaube, das, was der Gernot gerade gesagt hat, ist total interessant und sehr auffällig, wie schwer sich die ÖVP in den Städten tut. Und natürlich muss sich auch die FPÖ, glaube ich, durchaus die Frage stellen, wie gefährlich sind denn so, unter Anführungszeichen mal, linke, linksliberale Protestbündnisse wie die Bierpartei und auf der anderen Seite noch die KPÖ. Also ist das was... Also das ist, glaube ich, alles so ein bisschen unabwägbar, aber so an den großen Vorzeichen, glaube ich, hat sie jetzt dadurch, das wäre übertrieben zu sagen, dass sie da sonderlich viel verändert hätte.
Kann ich nur zustimmen, was Moritz sagt. Also man sollte auch die Kirche im Dorf lassen, beziehungsweise den Dom in der Stadt Salzburg. Da waren also, Kai Michael Dankl hatte am Sonntag, oder die KPÖ Plus hatte 14.000 Stimmen insgesamt. Also 14.000 Stimmen ist jetzt keine rot-dunkelrote Revolution. Die große Zäsur, oder der erste große Hinweis, wird natürlich die EU-Wahl sein im Juni.
Lieber Moritz, lieber Gernot, es war mir eine Freude. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und Sie hören uns wieder kommenden Mittwoch beim Innenpolitik-Podcast.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.